Am 27. Januar, am kommenden Samstag, begeht der Heimatverein und die Bezirksverordnetenversammlung gemeinsam mit dem Bezirksamt das stille Gedenken auf dem Parkfriedhof Marzahn, anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus. Altbundespräsident Roman Herzog führte durch seine Proklamation 1996 diesen Tag als offiziellen Gedenktag für alle Opfer eines beispiellosen totalitären Regimes während der Zeit des Nationalsozialismus ein. Der Auftrag, eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt, ist uns jedes Jahr, auch heute, eine Verpflichtung als Bezirksverordnetenversammlung. Heute wollen wir nun in dieser Feierstunde innehalten. Sie soll dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und uns alle erinnern lassen. Ich freue mich, dass Herr Dr. Koppi heute als Gastredner zu unserer Feierstunde gekommen ist. Wir durften schon einen kleinen Austausch unten bei unserer Kaffeetafel miteinander haben. Und herzlichen Dank dafür. Und ich würde sehr gerne ein paar kurze Worte noch über Sie sagen. Herr Dr. Koppi ist 1942 als Sohn der Widerstandskämpfer Hans und Hilde Koppi in Berlin geboren. Dieses Erbe begleitet ihn sein Leben lang. Er promovierte an der TU mit einer biografischen Studie zu Schulze-Boysen, war wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Projektleiter in der Gedenkstätte Sachsenhausen und ebenso von 2004 bis 2017 Vorsitzender des VVN-BDA. Heute ist er immer noch der Ehrenvorsitzende. Herr Dr. Koppi, wir freuen uns, dass Sie bei uns sind und Sie haben jetzt das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Henkel, sehr geehrte Frau Pohle, sehr verehrte Abgeordnetenhaus der Bezirksversammlung Marzahn-Hellersdorf, liebe Kameradinnen und Kameraden der Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten. Heute vor einer Woche haben wir den 70. Jahrestag der Berliner VVN begehen können. Es war eine schwierige Nachkriegszeit und es ist entstanden am 17. Januar 1948 eine überparteiliche und überkonfessionelle Organisation. Einer der drei Vorsitzenden war in dieser Zeit Heinz Galinski als Vertreter der jüdischen Gemeinde, denn in dieser Organisation waren viele Jüdinnen und Juden Überlebende des Holocaust und aus dem Untergrund in Berlin und aus dem Exil. Ja, Heinz Galinski hat vor dem Hintergrund, dass in den Jahr 1947 bereits wieder antisemitische Parolen geschmiert wurden und dass es so war, dass eben erste Denkmäler für Opfer des Faschismus dort auch attackiert wurden, jüdische Friedhöfe. Und all das führte dazu, dass Heinz Galinski sagte, wir brauchen in dieser Zeit untermaßen eine Kampfgemeinschaft, die sich also da in der Lage ist, diese Gefahren, die da wieder heraufscheinen und gewissermaßen die Spätfolgen oder Nachfolgen des Hitlerfaschismus waren, ihnen zu begegnen und die Menschen zu gewinnen. Es war schwierig, die Überparteilichkeit in Zeiten des Kalten Krieges zu wahren. All das führte zu unterschiedlichen Entwicklungen in West- und Ostberlin und da es nicht mehr gegeben war und sich in Ostberlin zunehmend auch die SED gewissermaßen als Tradition im antifaschistischen Widerstand und für die Verfolgten des Naziregimes verstande, mochte sie aber diese Organisation nicht mehr als eigenständige zulassen und löste sie im Februar 1953 auf. Wir haben 1990 eigentlich wieder daran angesetzt und die Berliner damals noch als Bund der Antifaschisten gegründet, verstand sich gewissermaßen und versteht sich als überparteilich und überkonfessionell. Unsere Hauptaufgaben liegen schon natürlich in erster Linie auch in der Betreuung unserer hochbetagten Mitglieder, die wir haben, aber auch in gedenk- und erinnerungspolitischen Initiativen. Und ich möchte das nicht hier weiter aufzählen. Wir sind in fast allen Stadtbezirken hier vertreten und haben doch immer wieder auch uns mit unseren Botschaften für eine Welt des Friedens und der Freiheit, wie sie die Häftlinge des befreiten KZ Buchenwald bei ihrem letzten Appell beschworen. All das begleitet uns in unserer Arbeit, in unseren Auseinandersetzungen mit auch Rassismus, Neonazismus und Antisemitismus. Dank der beharrlichen Arbeit vieler zivilgesellschaftlicher Initiativen und Aktivisten entwickelte sich in Berlin eine lebendige Erinnerungskultur. Davon zeugen tausende Stolpersteine, zahlreiche Gedenktafeln, neu entstandene Gedächtnis- und Lernorte in vielen Stadtteilen. Sie erinnern an Holocaust, Verfolgung, Widerstand, Zwangsarbeit und Terror des NS-Regimes. Im Dezember 2011 wurde der Ort der Erinnerung und Information für die Opfer des Zwangslagers Marzahn eröffnet, am Otto-Rosenberg-Platz. Otto Rosenberg, der als Kind das Zwangslager durchlitt und als Jugendlicher das Vernichtungslager Auschwitz überlebte, er trat schon 1990 dafür ein, einen Gedenkort dort zu schaffen. Petra Rosenberg, seine Tochter, ist jetzt die Vorsitzende der Deutschen Sinti und Roma im Landesverband Berlin-Brandenburg. Sie erarbeitete und entwickelte eine Ausstellung und ist immer wieder mit Jugendlichen bei Führungen und bei Lesungen aus dem Buch ihres Vaters im Gespräch. Von 1936 bis 1945 wurden ca. 2000 Kinder, Frauen und Männer in dieses Zwangslager verschleppt. Das städtische Wohlfahrtsamt als Betreiber nahm auf die Riten und Reinheitsgebote der Sinti keine Rücksicht. Eingezwängt zwischen dem Friedhof und Fäkalienabwässern der Rieselfelder verbreitete sich vor allem abends bei Wetterlagen unerträgliche Dünste. Unter diesem Gestank wuchs Kinder auf. Im Grunde lebten wir dauernd in Angst, erinnerte sich später der Zeitzeuge Oskar Böhmer. Wir hatten Angst vor Polizisten, vor den Dorfbewohnern, irgendwie vor allem. Ende des Zitats. Den Aufenthalt in dem Lager erlebten die meisten der Insassen als immerwährenden Gewaltakt. Für die Frauen war es der tägliche Kampf um Essen, Trinkwasser, Hygiene. Sie kümmerten sich um die Alten und Kranken, die Erziehung und den Trost ihrer Kinder und fürchteten um den Tod ihrer Liebsten. Als Zwangsarbeiter mussten die Männer und Jugendliche jede gering bezahlte Arbeit annehmen. Das Lager verletzte ständig die Würde der Insassen. An die 100 Frauen, Männer und Kinder sind an den katastrophalen sanitären und hygienischen Bedingungen an Hunger und Kälte und schlechter medizinischer Betreuung verstorben. Seit Jahrhunderten waren die Roma und Sinti häufig als Zigeuner bezeichnet, ein Teil der deutschen Bevölkerung gewesen, waren Arbeiter, Angestellte, Bauern, Viehzüchter, auch Journalisten, Juristen, anerkannte Musiker und Sportler. Ihre Kultur hat den europäischen Kontinent und auch Deutschland bereichert. Heute gehören die Deutschen, Sinti und Roma zu den staatlich anerkannten Minderheiten in Deutschland. Wir erleben aber gegenwärtig, dass bei Umfragen rassistische Vorurteile immer wieder auch anknüpfen an nationalsozialistisches Gedankengut. Vorurteile, die in Hass umkippen und entladen, häufig auf Demonstrationen von Bekida und in Reihen der sie unterstützenden Gruppen und Parteien. All das ist für die hier lebenden Roma und Sinti in Berlin und in Deutschland eine schwere Belastung. Wir als Verband arbeiten mit dem Landesverband Berlin zusammen und gestalten Veranstaltungen und versichern ihnen unsere Solidarität. Nicht so bekannt wie das Zwangslager war lange Zeit die Geschichte der Anstalt Wuhlgarten. Das hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Im Sommer 2014 wurde die 1998 errichtete Gedenkstätte mit 3 Stelen erweitert, auf denen die Geschichte in den Jahren 1933 bis 1945 dokumentiert wird. Bei der Einweihung wurde auch das Buch mit dem Titel Die Heil- und Pflegeanstalt Wuhlgarten 1933 bis 1945, ein Ort bekennt sich zu seiner Vergangenheit. Ein schöner Titel. Das Buch ist wichtig für die Forschung, aber jetzt können endlich auch Angehörige von ehemaligen Patienten, die hier ihren Tod fanden, Auskunft erhalten. Die Totenbücher aus den Jahren 1936 bis 1946 belegen, dass im Krankenhaus mehr als 11.000 Patienten auch nach dem offiziellen Stopp der Tötungsaktion D4 ermordet wurden. An der Vernichtung, wie es damals hieß, unwerten Lebens beteiligten sich die Ärzte und auch die Angestellten. All dies störte nicht ihre Karriere. Auch nach dem Krieg blieben sie unbehelligt, wurden für das, was sie damals verbrochen hatten, und es war ein Verbrechen, nicht zur Verantwortung gezogen. Ich möchte den Autoren, Detlef Strauß, Herrn Dr. Pfeiffer, der wahrscheinlich hier auch heute dabei ist, und Konstanze Lindemann für dieses sorgfältig recherchierte Buch sehr danken. Der 27. Januar, der Tag, als die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz befreite, wird weltweit von der UNO so aufgerufen, als Holocaust-Gedenktag begangen. Vor kurzem las ich in einem Buch über den Holocaust den Bericht eines Zeitzeugen über die Reichspogromnacht in einem kleinen Ort im Moseltal. Der jüdische Fleischer war misshandelt worden und befand sich schon auf dem LKW zum Abtransport in ein Konzentrationslager. Seine Frau stand händeringend und total verzweifelt vor der demolierten Fleischerei und rief Warum tut ihr uns das an? Was haben wir euch getan? Diese Frage, dieser Schmerz, dieser Zivilisationsbruch bleibt. Auch in vielen, vielen Jahren, vielleicht Jahrhunderten. Er ist zugleich für uns eine immerwährende Aufforderung, sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen, denn sie wird für uns nicht nur bei den Betroffenen, sondern ich glaube auch in unserer Gesellschaft nie vergehen. Am 18. September wurde die Gedenkstele für Harald und Dorothee Pölschau hier in Marzahn nahe an der Pölschau-Allee eingeweiht. Der Gefängnispfarrer war mir seit jugendlichen Tagen ein Begriff. Immer wieder erzählten von ihm Freunde meiner Eltern, dass er meine Vater und auch meine Mutter sowie die Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus Berliner Freundes- und Widerstandskreisen, die Gestapo nannte sie Rote Kapelle, auf ihrem letzten Weg in der Hinrichtungsstätte Plötzensee begleitete. Er war ihr Gesprächspartner, schmuggelte letzte Briefe, brachte manch Süßes von den Angehörigen. Bis zum Kriegsende verhalfen Pölschaus untergetauchten Juden bei Freunden unterzukommen. Sie wurden 1972 des 75. Jahrestages der Ermordung von Janusz Korczak und seiner Kinder, seiner ihm anvertrauten Kinder anhören. Es hat mich sehr berührt. Ein Teil des Stadtparks in Berlin-Hellersdorf heißt seit 2010 Kurt Julius Goldstein und ist benannt nach dem Überlebenden der Shoah und des Ehrenvorsitzenden des Internationalen Auschwitz-Komitees und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Es zeigt sich, dass aus der Zivilgesellschaft hier in Marzahn, Hellersdorf und in ganz Berlin natürlich auch immer wieder Impulse zur Auseinandersetzung mit der NS-Zeit hervorgehen. Es wird gewissermaßen gegraben nach dem, was hier war. Es entstehen auch immer wieder Projekte gegen das Vergessen und für das Erinnern an Opfer des Faschismus und nun auch schon an Opfer rechtsextremistischer Gewalt. Doch der Umgang unserer Gesellschaft mit der Nazi-Vergangenheit ist auch immer wieder umstritten. Die als dämliche Bewältigungspolitik, Bewältigungspolitik bezeichnete Erinnerungskultur abzuschaffen und einen Schlussstrich unter der weiterhin notwendigen Aufarbeitung von Holocaust, NS-Terror, Vernichtungs-, Rassen- und Raubkrieg ziehen zu wollen, das wird nicht gelingen. Wir werden es nicht zulassen. Dies sage ich in Verantwortung vor der Geschichte und der Gegenwart und im Gedenken an meine Eltern und der Millionen Opfer des Nationalsozialismus. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.